Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Der Fall Ibiza, ein heute Abend aufgetauchtes Video, zeigt Vizekanzler Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenus in einem brisanten Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über verdeckte Parteispenden.
Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird. Und ja, es war eine psoffene Geschichte. Und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich.
Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen, und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch Ibizanische Freundschaft. Was für Tage in Österreich? Ich darf darüber reden mit Eva Reisinger, die ist österreichische Korrespondentin von Z. Und wir reden auch über ganz viele andere Sachen, aber erstmal schön, dass du da bist.
Dankeschön, hi, ich freue mich auch dort zu sein.
Eva, erste Frage, was ist eigentlich so inmitten dieses ganzen Irrsinns, den wir erleben die letzten Tage, eigentlich deine liebste Abstrusität?
Ah, das ist total schwer, es an irgendwas festzumachen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die Tatsache, dass, wenn man sich das ganze Ibiza-Gate anschaut, dass dieser russische Oligarch, um den es ja geht und wo diese Schauspielerin eben vorgibt, die Nichte zu sein, scheinbar ein Einzelkind ist. Das heißt, die Recherche wäre nicht so schwierig gewesen zu eruieren, dass es niemanden gibt, der diesen Platz einnehmen kann. Und das ist meine Lieblingsszene. Und es wäre halt auch nicht so schwer rauszufinden gewesen, also so... Einfach nur googeln. Und das, glaube ich, sagt am meisten über Ibiza-Gate aus.
Ja, das stimmt. Meine Lieblingsabstrusität in den letzten Tagen ist ja, dass Alexander Van der Bellen, der jetzt wirklich echt viel zu tun hat, Gespräche führt am Telefon, persönlich, vorgestern noch Zeit gefunden hat, den neuen Panda im Zoo Schönbrunn zu begrüßen. Und der heißt Yuan Yuan. Und er sagte... Yuan Yuan ist bei uns in besten Händen. Und das glaube ich natürlich nicht nach den letzten Tagen, aber er hat gesagt, er ist in besten Händen. Wir werden echt ausführlich reden natürlich über Ibiza-Gate und all das, aber so ganz lasse ich mir jetzt von so einem dahergelaufenen Regierungsskandal jetzt nicht meinen Podcast-Plan durcheinander bringen. Eigentlich sollte es heute um Essen gehen, um österreichisches Essen und um Europa. Ich verbinde das über Sarah Wiener. Das ist, wie wahrscheinlich so gut wie jeder weiß, eine TV-Köchin und die tritt hier in Österreich auf der Liste der Grünen an. Und die habe ich getroffen am vergangenen Freitag in Linz und habe ein Interview mitgenommen, das ich euch dann abspielen werde. Dadurch verbinden wir diese beiden Themen. Und beim Essen werden wir uns irgendwie so durcharbeiten, vom Frühstück über die Jause, Kaffee und Kuchen, was es hier nicht so richtig gibt. Zumindest als Mahlzeit. Ich kenne das so als Mahlzeit. Kaffee und Kuchen ist bei mir eine Mahlzeit zu Hause. Und hier gucken mich alle an.
Eine eigene Mahlzeit?
Ja, Kaffee und Kuchen.
Nach dem Essen?
Na. Jeden Tag, pünktlich um 3:30 gab es Kaffee und Kuchen. Okay. Das war so eine eigene Mahlzeit. Aber hier gucken dann alle komisch. Jedenfalls hört bitte diese Episode nicht, wenn ihr Hunger habt. Das wäre besser. Erstmal möchte ich aber euch ein bisschen Eva vorstellen. Oder Eva stellt sich euch vor. Machen wir es mal so. Du bist also Österreich-Korrespondentin von Z. Erzähl mal erstmal, was Z ist und dann erzähl mal, was du da machst.
Okay. Also Z ist das junge Medium vom Zeitverlag. Also wir versuchen für alle jungen Menschen, die gerne Zeit lesen, Journalismus zu machen für die zwischen 18- und 35-Jährigen, wo so gut wie jedes Thema eigentlich reinfällt. Wir sind eigentlich in Berlin und ich bin vor 2 Jahren dorthin gekommen, aus Wien, und habe halt von Anfang an gesagt, ich will Österreich-Themen machen, und alle waren so ein bisschen skeptisch, wer soll diese Österreich-Themen hier in Deutschland lesen, interessiert ja niemanden. Und dann haben wir es ab und zu probiert und sind draufgekommen, dass diese Beziehung zwischen Österreichern und Deutschen eine total interessante ist und dass die Deutschen sehr wohl interessiert sind, was hier in diesem Ösiland eigentlich die ganze Zeit passiert. Und wenn Österreich brennt oder sich selbst zerstört, so wie jetzt gerade, dann gibt es natürlich besonders viel zu schreiben.
Aber warum denn? Erklär mal. Also ich habe eine Nachricht gekriegt vor 2 Tagen von einem guten Freund. Und der sagt, es geht ihm total auf den Sack. Er kriegt die ganze Zeit Push-News aus Österreich, was die Regierungskrise betrifft. Und ihn interessiert das gar nicht, sagt er. Aber ich glaube, irgendwie, es interessiert die Leute doch, aber warum?
Ich glaube, es ist jetzt überall, weil es ja doch eine Relevanz in Deutschland hat, weil eine rechte Partei, die immer größer wird, das kennt Deutschland auch gut mit der AfD. Und genauso hatte die FPÖ auch mal angefangen, dass jeder gesagt hat, okay, die können nicht größer werden. Das ist so eine Alt-Nazi-Partei, die sich nie reformieren wird. Und genau das ist passiert. Sie haben angefangen, in Bierzelte zu gehen, in Diskus zu gehen, sich jung zu geben. Das hat Haider schon angefangen und dann Heinz-Christian Strache, wieder sehr intensiv. Und die haben ganz viele junge Leute auch angezogen und haben Social Media benutzt wie sonst niemand. Und ich glaube, davor hat Deutschland ein bisschen Angst, dass die AfD diesen Sprung schafft, den die FPÖ geschafft hat. Und drum kann Deutschland, glaube ich, nicht wegschauen und sagen, ah, FPÖ, rechte Parteien, betrifft uns eh nicht. Sowas wie Ibiza kann es bei uns niemals geben. Und es gibt ja ganz viele Zitate über Österreich. Ich glaube an das Zitat, dass Österreich so ein bisschen eine Wetterstation ist, was den Rechtspopulismus angeht. Und alles, was hier so passiert und sich aufbraut, kommt mit der Zeit meistens auch in andere Länder und auch in Deutschland. Und ich glaube, Deutschland muss sich gut überlegen, wie es mit der AfD umgeht, damit das Land nicht dieselben Fehler macht wie Österreich.
Österreich als Lehrbuch sozusagen. Außerdem glaube ich auch einfach jetzt mal weg von diesen schweren Themen sozusagen. Es ist halt ein Tourismusland, viele Deutsche kennen das aus dem Urlaub irgendwie. Wir sprechen nun mal halbwegs dieselbe Sprache und so. Aber auch deswegen, also ich habe meinem Kumpel dann auch geschrieben, so ey, gewöhn dich dran, dass Österreich das 17. Bundesland ist. Das ist einfach so,
nimm's halt hin. Schwierige Aussage hier in Österreich, du bist gleich aus dem Lokal geschmissen, wenn das wer hört. Ich glaube, da hast du total recht, dass es so diese krassen Themen wie Rechtsruck, aber es gibt auch ganz viele positive Themen. Also gerade Wien wird total idealisiert, auch in Deutschland. Es gibt so diese neue Popkultur. So am Anfang haben mich ganz viele Leute in Berlin gefragt, so, oh, und was geht mit Wien? Wie geil ist es? Bilderbuch, Wander, Young Hun, ihr seid alle so cool und irgendwie Wien, ich will dorthin. Es klingt viel geiler als das neue Berlin. Und dann muss ich halt immer alle enttäuschen und sagen so, ey, Wien ist wunderschön, aber es wird niemals ein neues Berlin werden, so, nur weil wir jetzt coole Acts haben, so, bleibt, glaube ich, gerade auch die österreichische und die Wiener Kultur genauso, wie sie ist, also wir werden jetzt nicht so trendy werden.
Aber ja, also tatsächlich höre ich dasselbe, also Wander, Bilderbuch und so sind ja auch auf deutschen Festivals viel, spielen ausverkaufte Touren und so weiter, das schon, ja. Eva, aber stell doch bitte dich auch nochmal kurz vor, also du bist selber jung, also selber, glaube ich, in der Zielgruppe von Z, aber sag nochmal, wo kommst du eigentlich ursprünglich her, wo bist du aufgewachsen?
Okay. Ich komme aus einem Dorf in Oberösterreich, wo wirklich gar nichts ist. Also so wie man es sich vorstellt, meine Arbeitskolleginnen glauben immer, ich lebe in so einem Dorf in den Alpen mit Kühen und Alm und wir gehen die ganze Zeit Skifahren. Das stimmt überhaupt nicht. Also das sind überhaupt keine Berge, wo ich herkomme. Es ist total flach, es ist eher strukturschwach. Es gibt lauter Bauernhöfe rund um mir, aber sonst halt überhaupt nichts. Darum schreibe ich ja sehr gern über Land und was heißt, am Land aufzuwachsen, weil Land und Stadt, also dieses Gefälle ist in Österreich, finde ich, extrem. Themen, die Wien betreffen oder Wien interessieren, heißt überhaupt nicht, dass das die am Land interessiert. Also ich glaube, um das zu verstehen, bei mir daheim sagt man, wenn man sagt, man fährt nach Wien, man fährt um mich oder auf mich. Also man fährt weit weg, so als würde man in ein neues Land fahren. Und man hasst grundsätzlich Wien und alle Wiener und Wienerinnen. Also das ist sowieso. Und ich wollte eigentlich immer nur weg aus diesem Dorf, weil es einfach nichts gegeben hat. Und ja, jetzt bin ich wieder sehr gern dort, ab und zu. Also ich will nicht dort leben, aber es ist schon, ja, es ist einfach eine andere Welt.
Nach Deutschland gegangen, weil?
Also ich habe in Wien Journalismus studiert und war dann in Istanbul und habe dort dem ORF-Korrespondenten assistiert. Danach bin ich zurückgekommen, habe mein Studium abgeschlossen und dann habe ich mir ganz viel Praktika gemacht, wie ganz viele Journalisten und Journalistinnen, weil die österreichische Medienszene, ich weiß nicht, wie man es diplomatisch ausdrückt, sehr kaputt ist. Es gibt kein Geld für Journalismus. Ja, ich habe dann diesen prekären Werdegang abgebrochen nach mehreren Praktika und habe mich selbstständig gemacht und habe dann ein Angebot vom Zeitverlag gekriegt und ich kann mich noch an den Anruf von meinem Chef damals erinnern, wie er gemeint hat, so, willst du nicht fix zu uns kommen nach Berlin? Und ich war so, ja, aber ich bin in Wien und er so, ja, das kann man aber ändern und ich so, okay. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, genau. Und dann haben wir eben diesen Österreich-Schwerpunkt entwickelt. Also ich schreibe diese Serie, Was geht mit Österreich? Der Titel ist heute irgendwie ein Jahr später so viel mehr on point, als ich jemals gedacht hätte. So. Es war eher ein Scherz damals, dieser Titel. Und jetzt ist er irgendwie so sehr ernst geworden. Und ich lebe halb in Wien und halb in Berlin jetzt mittlerweile.
Okay, und kommen wir mal zum Essen. Wenn du dann pendelst und ganz lange nicht mehr in Österreich warst, worauf freust du dich eigentlich so am meisten hier, also kulinarisch gesehen? Mhm.
Einfach auf, es ist so Klischee, aber auf Schnitzel, weil das Wiener Schnitzel, was es in Berlin gibt, das ist einfach, finde ich, ein müder Abklatsch. Und das hängt schon mal damit zusammen, dass man nirgends in Deutschland oder in Berlin richtige Semmelbrösel kaufen kann. Das ist meine Erklärung. Drum, wenn ich zurückkomme, esse ich wirklich am liebsten Schnitzel und am allerliebsten, wenn es meine Mama macht. Also total Klischee.
Fair enough. Bei mir umgekehrt ist es übrigens Spezi.
Spezi?
Ja, also man kriegt diese Original-Spezi, also mit diesem blauen Etikett, die kriegt man hier nicht in Österreich. Mhm. Und ich liebe Spezi und habe aktuell 6 leere Kästen bei mir zu Hause stehen, geil, die dringend wieder aufgefüllt werden, ja, müssen. Das heißt, immer wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich kästenweise Spezi. Ja. Ist jetzt nicht Essen, aber so, das ist das, was ich, worauf, wenn ich in Berlin bin, das Erste, was ich mache, ist zum Späti und mir eine Spezi, ja, holen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich so ein bisschen vorarbeiten sozusagen am Tag und will mit dem Frühstück anfangen. Jetzt ist das Frühstück in Österreich, glaube ich, das, was sich am allerwenigsten von Deutschland unterscheidet, oder? Wie glaubst du, dass es irgendwas spezifisch Österreichisches beim Frühstück gibt?
Na, einen verlängerten vielleicht.
Ja, okay. Über Kaffee wollte ich echt nicht reden, deswegen, weil man darüber, glaube ich, eine Extra-Folge machen muss.
Okay, der Kaffee ist einfach besser in Österreich.
Auch das stimmt, glaube ich, ja. Ja, ja. Das stimmt. Also zur Erklärung, wenn man sich so eine durchschnittliche Kaffeekarte hier holt, dann stehen da irgendwie 10 Sachen drauf. Verlängerter, Melange, brauner, kleiner brauner, Einspänner. Ich mache... Versprochen, mal eine Folge dazu, wo ich mich irgendwie bis zum Herz flimmern mit irgendwem durch so eine Kaffeekarte durchtrinken werde. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, man nennt halt Brötchen Semmeln. Mhm. Sonst. Und, ja. Und das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen, oder?
Was Wichtiges fehlt noch, was mir in Deutschland fehlt, ist der Kornspitz.
Sag nochmal genau, was Kornspitz
ist. Kornspitz ist, es gibt es in Deutschland nicht, also ich kann dir kein deutsches Wort dazu sagen, aber das ist dieses dunkelbraune Gebäck.
Länglich?
Länglich.
Ah, ja, okay. Ja, ja.
Das fehlt. Kenn
ich aus. Okay.
Und halt auch die Feinkostabteilung fehlt, also die Wursttheke, wie ihr das in Deutschland nennt.
Ja.
Das fehlt auch oft, also weil hier so in Österreich ist schon so ein Ding gewesen, wie ich studiert habe, sind wir alle morgens zur Feinkost gegangen und haben uns Kornspitz mit Leberkäse geholt.
Ach so, morgens schon. Okay, ich wollte erst am Mittag zu kommen. Wir kommen am Mittag dazu, auf jeden Fall. Gut, also nach so einem Frühstück hat man also die Grundlage für den Tag. Dann können wir ja mal sozusagen ran an Ibiza. Ursprünglich wollte ich dich eigentlich nach deiner Bilanz 1,5 Jahre türkisblau fragen. Jetzt hat sich das erledigt. Also quasi die 9-11-Frage. Wo warst du, als du von diesem Video erfahren hast? Wann hast du es gesehen? Was hast du gedacht?
Es war ein super schwieriger Tag in der Redaktion, weil ich hatte Nachrichtendienst und es ist nichts passiert. Und wir haben uns die ganze Zeit die Frage gestellt, warum passiert heute nichts? Normalerweise überschlagen sich die Themen und wir können uns gar nicht entscheiden, aber es war total lahm. Und dann irgendwann so um 16.30 Uhr haben wir gesagt, ja, es wird auch nichts mehr passieren und sind Bier trinken gegangen. Und plötzlich beginnt so circa um 18.05 Uhr mein Handy die ganze Zeit zu vibrieren. Und ich habe ganz viele Memes bekommen, Statusmeldungen und dachte so, was passiert? Also, was ist los? Ich dachte so, wurde irgendwas über mich geleakt oder so, weil mir alle plötzlich schreiben. Ich bin mal so vom Worst Case ausgegangen und dachte so, ich habe vielleicht ein Ibiza-Gate oder so. Und dann habe ich es gelesen und habe nur die Schlagzeile gelesen, Strache, Gudenus, Skandal, FPÖ. Und ganz viele Freunde und Freundinnen haben mir geschrieben so, Eva, Neuwahlen, Österreich brennt. Und ich habe allen zurückgeschrieben, so, chillt euer Leben, glaubt keiner von euch, dass wirklich irgendwas der FPÖ mal wirklich schaden würde, weil es passiert gefühlt jede Woche ein Skandal und es wird weggeredet und in der Woche drauf ist der nächste. Und Österreich brennt nie, so. Und ich habe es einfach tatsächlich nicht geglaubt Und ich war eben mit Kolleginnen Bier trinken und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, es tut mir leid, es ist total asozial, ich muss mir jetzt dieses Video ansehen. Und dann haben wir es uns alle zusammen in einem chinesischen Lokal in Kreuzberg angeschaut. Und meine deutschen Arbeitskolleginnen waren so, what the fuck? Und ich so, oh Gott. So. Es ist halt genau, also so das Klischee-mäßige eingetreten, was man sich von der FPÖ ohnehin denken würde, dass sie so den Feierabend verbringen und man darf halt irgendwie dabei sein. Und das ist so das Bittere. Und ich habe mir aber trotzdem auch nach dem Video noch gedacht, sie werden einen Weg finden, es wegzureden. Also weil diese türkise, blaue Regierung war so fest im Sattel. Ein paar Wochen zuvor wurden noch Menschen mit Ratten verglichen und es hat keinen Rücktritt gegeben, so, also außerhalb von, ja, von dem FPÖ-Politiker, aber so auf Bundesebene hat das überhaupt nichts verändert. Und darum ging ich auch davon aus, ja, Korruption, also dass die FPÖ korrupt ist, hätte man sich auch denken können beim Regierungsantritt so. Und dann gab es aber so ganz viele Schlagzeilen auch von deutschen Medien, also das ist total eingeschlagen. Und ich habe gesehen, so was österreichische Kollegen und Kolleginnen auf Twitter so geschrieben und dann dachte ich so, okay, es findet irgendwie endlich mal wirklich viel Aufmerksamkeit, auch über die Grenzen hinaus und die Leute realisieren, wie krass das einfach ist.
Erzähl mal ganz kurz, also vielleicht für die, die es jetzt nicht so genau verfolgt haben, sag mal, was sind so für dich die größten Verfehlungen? Also das Setting ist ja halt, also Heinz-Christian Strache, damals Juni, glaube ich, 2017 genau. Abgedreht.
Vor der Nationalratswahl.
Also genau, vor der Wahl, in den Umfragen schon hinter der ÖVP, aber immer noch hoffnungsvoll. Also er hätte zu dem Zeitpunkt eventuell noch Kanzler werden können. Und Johann Gudenus, sein Zögling quasi, der mittlerweile der Fraktionschef, was hier Club-Obmann heißt, ist, die beiden sind also in dieser Villa und diese angebliche Milliardärs- Nichte sagt ihnen, sie hat ganz viel Geld, will das investieren in Österreich und sie sagen ihr, kauft doch die Krone, mach mal einen schönen Deal. So, was sind so für dich die krassesten Verfehlungen, wo du wirklich sagst, so, das geht halt nicht?
Also sie sind, klar, sie sind da besoffen an diesem Abend in dieser Villa, man weiß es nicht, waren Drogen im Spiel, ja, nein.
Und oh, heute hat Gudenus gesagt, er war auf psychotrophen Substanzen.
Oh, genau, ihm wurden K.O.-Tropfen verabreicht und das ist wirklich so, da glaubt man ihm wirklich irgendwie, alle Satire-Medien und Satiriker und Satirikerinnen können sich morgen arbeitslos melden, weil die FPÖ übernimmt das selbst. Also so, das könnte genauso gut eine Schlagzeile von der Tagespresse sein.
Die Tagespresse übrigens der österreichische The Onion oder österreichische Postillon.
Ja, und wirklich grandios, also, das sollte man auf jeden Fall lesen. Aber in dem Fall hat sich ja Gudenus einfach selbst aufs Korn genommen. Aber ich glaube, er meint es halt ernst. Also für mich waren so die Punkte beim Ibiza-Gate, die ganz viel über Österreich auch aussagen, die, dass sich sozusagen der Chef von der zweitwichtigsten Partei damals in Österreich nach den Umfragen hinsetzt und ganz klar darüber spricht, wie er eine Redaktion übernehmen will. Er sagte dann wortwörtlich, so 4 Journalisten dürfen bleiben, 4 müssen gehen und 4 bringen sie selbst rein. Also das sind ja so sehr konkrete Bilder, sehr konkrete Feindbilder. Er bezeichnet Journalisten und Journalistinnen als Huren. Und dass er sich wirklich so hinsetzt und erklärt, wie er sozusagen ohne mit der Wimper zu zucken ein Medium übernimmt. Und die Kronenzeitung, das muss man ja wissen, ist mit Abstand das wichtigste Medium in Österreich. Also man kann es mit der Bild vergleichen, aber eigentlich nicht, weil das ist prozentuell, lesen das so viel mehr Leute auf die Population von Österreich bezogen. Das heißt, was die Krone schreibt, beeinflusst einfach die Wahl. Und sie ist jetzt vielleicht nicht wirklich unabhängig, wie jetzt oft gesagt wird, aber trotzdem entscheidet nicht die FPÖ. Also es ist keine FPÖ-Zeitung nach wie vor. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, so krass, wenigstens sprichst du es jetzt mal aus, was wir seit Monaten mitbekommen haben in den ganzen Diffamierungsversuchen von Armin Wolf, also damals schon mit diesem Posting, dass er nur Lügen im ORF verbreitet.
Armin Wolf, ganz kurz, ist der wichtigste Nachrichtensprecher, Moderator im ORF, also so eine Art Klaus Kleber Österreichs, würde ich sagen.
Genau, da hat das ja schon angefangen und es hat ja nie aufgehört, dann eben mit Wilimski auch in der ZIP, dass er ihn sozusagen total angegriffen hat und mit Folgen gedroht hat. Also das waren alles ja so Vorboten und lustigerweise halt chronologisch in dem Video, was weit davor all dem mehr war, hat man halt gesehen, okay, so, es ist halt wirklich so, Journalisten und Journalistinnen sind ihr größtes Feindbild und sie wollen einfach diese wichtige Säule der Demokratie einfach niederwälzen, selbst ersetzen. Und das war ein Punkt und ja, der zweite Punkt war ganz klar die Parteiförderung und wie er zwar immer wieder sagt, er will legal bleiben, aber alles halt so machen, dass der Rechnungshof nicht mitbekommt und von Vereinen. Und jetzt im Nachhinein wird ja oft gesagt, so Norbert Hofer meinte das in einer Rede letztens, es ist ja all das nicht passiert. Das finde ich sehr gefährlich, weil sowohl die FPÖ als auch die ÖVP als auch die SPÖ haben sehr intransparente Parteienförderungen. Man weiß bis heute eigentlich nicht, wer diese Wahlkämpfe finanziert hat. Das wird jetzt spannend, ob die FPÖ das wirklich irgendwann offenlegen wird, wer diese Wahlkämpfe finanziert hat, wo sie auch so stark über dem Budget waren und auch Strafe gezahlt haben. Und das waren zwei so Punkte, die, glaube ich, gezeigt haben, das ist das wahre Gesicht der FPÖ. Und jetzt hat man es mal gebündelt gesehen und nicht in Einzelfällen über Monate vertagt, die man als Einzelfälle irgendwie abstampfen kann.
Ich finde das übrigens auch super wichtig. Das geht natürlich so ein bisschen in Nerd Talk rein, aber diese Parteienfinanzierung ist wirklich eine krasse Sache. Ich meine, die haben ja nicht irgendwie so ein bisschen die Wahlkampfkosten überschritten. Also wenn wir uns die ÖVP anschauen, es gibt eine Wahlkampfkostengrenze, die ist gesetzlich festgelegt bei, ich glaube, 8 Millionen Euro, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Und die ÖVP hat 14 Millionen ausgegeben, bleibt ein Rest von 6 Millionen, was fast nochmal das Doppelte ist. Und es ist völlig unklar, wer das finanziert. Und Heinz-Christian Strache nennt in dem Video ein paar Leute. Alle haben es bestritten, irgendwie zu finanzieren. Aber da sind namentlich irgendwie die reichsten Österreicher dabei und übrigens auch eine reiche Deutsche mit Heidi Horten. Das heißt, irgendwas muss da ja dran sein. Also ich meine, na klar, kann sein, dass er, wie er hat ja gesagt, er war prahlerisch und wollte dieser reichen Russin, die er irgendwann als sehr scharf oder so bezeichnete, wollte ihr imponieren und so. Aber irgendwas muss da dran sein und das würde zumindest dazu passen, dass man, wie gesagt, nicht weiß. Also wie du schon weißt, man weiß einfach nicht, wer die Millionen kommen. Und es wäre schon eine krasse Sache, wenn rauskommt, okay, reiche Menschen schleusen über irgendwelche Vereine Geld an diese Parteien. Das würde alle Parteien beschädigen.
Ja, und auch diese Erklärung, also das stößt mir total auf von Strache, das war eine besoffene Geschichte und er wollte diese Frau beeindrucken, die ja so scharf war. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, der essentiell bei diesem Video ist, das ist einfach der Sexismus in der FPÖ und das Frauenbild. Also weil das ist circa die sexistischste Erklärung, die man sich vorstellen kann und sich der dann noch zu bedienen.
Das ist so Adam und Eva.
Ja, oder? Und das Schlimmste ist, man kriegt in Österreich ja auch noch Applaus von gewissen Leuten dafür, die dann am Stammtisch sagen so, ja, der hat geil gefunden, er wollte halt beeindrucken, das muss man halt verstehen. Und man sich so denkt, hey, das ist unser ehemaliger Vizekanzler und Parteichef, der wirklich on record erklärt, dass er eine Frau da beeindrucken wollte, die er geil fand. Also das ist auf so vielen Ebenen dann nochmal problematisch und sagt dann wieder sehr viel über die FPÖ aus.
Ja, und ich finde auch diese, genau, also wenn ich eine Frau beeindrucken will, entwickle ich auch autoritäre Fantasien und erkläre ihr, wie wir eine Demokratie niedermachen. Ja, das ist genau der Weg. Ja, es ist absurd natürlich. Und auch diese, also Heinz-Christian Strache in seiner Rücktrittsrede am Samstag hat ja irgendwie so mit Tränen in den Augen sich bei seiner Frau entschuldigt und so und hat das dann irgendwie auch auf diese Ebene, auch versucht auch auf diese persönliche Ebene zu schieben. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach so eine Entschuldigungsstrategie ist, die man, die widerlich ist, wie du sagst, die aber, glaube ich, auch mit der Wahrheit nichts zu tun hat auf jeden Fall.
Vor allem, also wenn man sich diese Rede genau anschaut, dann fällt ja auch auf, dass er sich sehr emotional bei seiner Frau entschuldigt, aber sehr wenig bei dem österreichischen Volk, was er in seiner Periode einfach missbraucht hat. Und genau diese Parteiförderung, das ist ja der Punkt, auch wenn eine Partei Strafe dann bezahlt, der Schaden und die fehlende Fairheit ist ja dann schon das ist ja dann schon vorbei. Weil es ist ja eine Ungleichheit, wenn eine Partei viel mehr benutzt als eine andere. Das gilt genauso für die ÖVP. Und genauso ist es bei Strache so. Ich finde es eh nett, dass er sich bei seiner Frau da entschuldigt, soll er machen. Aber er sollte sich mal bei den österreichischen Bürger und Bürgerinnen entschuldigen, denen er immer erklärt hat, dass er die Partei ist. Also man muss ja wissen, die Partei FPÖ rühmt sich seit Jahren damit, die einzige Partei zu sein, die nichts mit Korruption in Österreich am Hut hat, die sauber macht im Land, in welcher Hinsicht auch immer sie das meinen, die sich von dem allem abgrenzt, was unter Schwarz-Rot passiert ist. Und dieses Video hat halt gezeigt, dass es noch viel krasser ist, was sie vorhaben und auch zum Teil gemacht haben. Und dafür hätte er mal Tränen in den Augen haben sollen und sich bei den Bürgern und Bürgerinnen in diesem Land entschuldigen sollen. Und vor allem auch, was ich mir jetzt denke, auch bei seinen Wähler und Wählerinnen. Weil ich hoffe, dass es irgendwie rüberkommt, dass er sie halt einfach länger mal breiter verarscht hat.
Apropos entschuldigen. Wir haben ja zum Glück einen, der keine Schuld an dem Ganzen hat. Gar keine Schuld an dem Ganzen und uns alle da rausholt. Das ist Sebastian Kurz. Mhm. Er hat, also auch da... Ich muss euch bitten, falls ihr die noch nicht gesehen habt, sein Statement tatsächlich auch am Samstag nach diesem Rücktritt von Strache, in dem er dann Neuwahlen bekannt gibt. Das muss man sich einfach wirklich mal anschauen. Und ich werde in den Liner Notes, also in den Notizen zu dieser Folge, mal eine sehr, 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 sehr lebenswerte Analyse dieser Rede von Natascha Strobel, das ist eine Rechtsextremismus-Expertin hier aus Wien, dazu verlinken. Und die muss man sich danach mal anschauen. Also die ist unter dem Titel Ich erschienen und das fasst das alles gut zusammen. Also Sebastian Kurz stellt sich hin als derjenige, der A, diese ganze Sache mit der, FPÖ, Entschuldigung, auf sich genommen hat für das Land, der also überhaupt die Koalition erstmal gebildet hat für das Land, der B, die ganzen Skandale, die die FPÖ ausgelöst hat, überstanden hat und darüber hinweggesehen hat für das Land, für uns alle, und der jetzt C, für uns alle diese ganze Sache beendet und uns in Neuwahlen führt. Ich bin immer noch sprachlos, ehrlich gesagt. Wie siehst du seine Rolle in der ganzen Geschichte jetzt?
Also ich sehe das genauso, die Rede am Samstag. Umso bemerkenswerter habe ich die Rede am Montag dazu gefunden. Also da ging es dann darum, dass er verlautbart hat, dass er eben den Innenminister Herbert Kickl aus dem Dienst entlässt. Und da dachte ich so, er wird hoffentlich daraus gelernt haben, was er am Samstag eben verbockt hat bei dieser Rede. Und also er spricht eben davon, dass Kickl nicht mehr Innenminister sein kann, aus diesen und diesen Gründen. Und dann sagt er im nächsten Satz nicht, ich bedauere es, erst jetzt gemerkt zu haben, sondern ich bedauere es, weil unsere Zusammenarbeit inhaltlich so gut war und es mir so leid tut, dass wir aufgrund dieses, ich überspitze jetzt, kleinen Vorfalls, dass er eben damals mitunter verantwortlich war für die Partei, als das passiert ist. Also er bedauert nicht, dass das alles passiert ist und aufgekommen ist, sondern dass er einfach seine rechte Politik jetzt nicht mehr machen kann. Und er sagt es auch genau so. Und er nimmt sich nicht mal ein Blatt vor den Mund. Und das war für mich in dem Moment wirklich so augenöffnend. Also dass er nicht mal mehr so tut, als würde er das verurteilen, sondern er verurteilt ja nur an dem Ganzen, dass er jetzt seine Politik nicht mehr machen kann und dass er die Macht nicht mehr hat. Und das ist das Fatale. Aber eigentlich muss man ganz klar sagen, Sebastian Kurz hat diese Partei sozusagen die Macht gegeben. Er hat ihnen die Koalition angeboten. Man kann dagegen argumentieren, dass sonst niemand wollte, aber er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Also es haben ihn mehrere Leute gewarnt, nicht nur Opposition, also selbst in der ÖVP waren sich die Leute ja uneinig, ob man mit der FPÖ koalieren soll. Und man wusste schon sehr lange, dass es Korruptionsprobleme gibt, dass es Rassismusprobleme gibt, dass es Sexismusprobleme gibt. Und das beste Beispiel sind die sogenannten Einzelfälle, wo es ja ganz tolle Listen gibt. Es gibt zum Beispiel vom Standard einen Artikel, der immer wieder aktualisiert wird, wo man über Jahre zurückgehen kann. Und selbst wenn man sich nur die Zeit anschaut, wo Sebastian Kurz mitverantwortlich war, dann ist das schon sehr bezeichnend. Und er meinte ja auch in einer der Reden, es war für ihn, das war am Samstag, sehr schwer, er musste sehr viele Dinge runterschlucken. Und das finde ich schon erstaunlich, weil er ist Bundeskanzler dieser Republik. Er soll nichts runterschlucken, er hätte einfach handeln müssen. Und die einzigen, die wirklich drunter leiden, sind die österreichischen Bürger und Bürgerinnen.
Ich hatte auch das Gefühl, immer wenn man mit Leuten aus seinem Team gesprochen hat, dass die sozusagen, und auch das, du sagst es ja, er hat das ja auch zugegeben, inhaltlich fanden die das alles tipptoppi. Mhm. Das hat die nur genervt, glaube ich, dass die FPÖ halt so unprofessionell war. Also die haben die irgendwie so ein bisschen für die depperten Jungs gehalten, die irgendwie nichts hinkriegen, und sie haben ihre Sachen alle im Griff und müssen dann immer so ein bisschen Troubleshooting für die FPÖ machen. Das hat die so ein bisschen genervt. Aber inhaltlich fanden die das alles super. Ich meine, man muss sich das auch mal reinziehen, was Sebastian Kurz so für uns alles erlitten hat. Das muss man sich wirklich alles mal anschauen. Also dass die Nähe zu den Identitären, absoluter Wahnsinn. Das sind Rechtsradikale. Also wirklich So, dann die Kader, die sie in die Ministerien geholt haben, die Politik gegenüber Ausländern. Wir stellen Ausländer schlechter in diesem Land. Ne? Also das ist wirklich offizielle Politik und darüber redet eigentlich auch gar keiner mehr so richtig. Also wir haben eine Mindestsicherung, die denjenigen weniger Geld gibt, die schlechter Österreichisch sprechen können oder Deutsch, Entschuldigung, die schlechter Deutsch sprechen können. Gut, was hat das jetzt zur Folge? Was glaubst du? Also es wird Neuwahlen geben, das wissen wir. Wir nehmen auf am Dienstag, den 21. Mai. Heute hat gerade Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, alle FPÖ-Minister aus dem Amt entfernt, außer Karin Kneißl, die Außenministerin, die offiziell sozusagen parteilos ist, aber weirderweise ja beim Statement von Heinz-Christian Strache neben ihm stand, also irgendwie doch in diese Ministerriege gehört, aber gut, das ist jetzt eine Nebensache, egal. Auf jeden Fall wird es am Montag eventuell oder doch nicht, wir wissen es nicht genau, einen Misstrauensantrag gegen Kurz geben. Das heißt, es kann sogar sein, dass wir bis zu den Neuwahlen im September gar keinen Kanzler haben, der Sebastian Kurz heißt. Wie auch immer, was glaubst du, wie diese Neuwahlen ablaufen können? Wem schadet das, wem hilft es?
Ich würde noch gerne kurz was zum Misstrauensvotum sagen. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht so drum, ob Sebastian Kurz jetzt über den Sommer noch Bundeskanzler ist oder nicht, weil im Sommer passiert politisch aus den Erfahrungen aus den letzten Jahren sehr wenig und um es auf Österreichisch auszudrücken, das macht jetzt das Kraut auch nicht mehr fett. Also es sind schon so viele menschenfeindliche Gesetze gemacht worden in der Legislaturperiode, dass das auch schon egal ist. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man Sebastian Kurz nicht durchgehen lässt, dass er das jetzt schafft, irgendwie das alles so umzudrehen, als wäre er der große Retter, weil ohne ihm hätten wir das Problem gar nicht. Wegen ihm waren die an der Macht. Und selbst jetzt stellt er sich der Verantwortung nicht. Und ich glaube, genau als das muss man es sehen. Und das ist eben, um es überzuleiten, das Wichtige dann auch bei den Neuwahlen, dass den Leuten das klar ist, wem sie ihre Stimme geben, dass sie mit Sebastian Kurz jetzt nicht den Retter vor den Rechten die Stimme geben, sondern jemanden, der da maßgeblich einfach dabei war. Und das finde ich wichtig. Auf die Wahlen bezogen, also ich glaube, erstmal ist es super schwer, dass gerade für die kleinen Parteien, dass es jetzt einen Wahlkampf über den Sommer gibt, wo alle pleite sind nach dem EU-Wahlkampf, auf den niemand eingestellt war. Umso interessanter war es, dass es ja scheinbar aufgekommen ist, dass die ÖVP schon seit Ostern die wichtigsten Plakatplätze reserviert hat. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien hier irgendwie verbreiten. Das ist einfach was, glaube ich, worüber man nachdenken kann. Warum ist das so? So gut schien die Koalition dann doch nicht zu sein. Sonst reserviert man sich, glaube ich, keine Plakatplätze. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Also ich glaube, dass die kleinen Parteien darunter leiden, weil sie einfach kein Geld haben. Zum Beispiel, wenn man zu den Grünen schaut. Das wird auch interessant, ob die in irgendeinem TV-Duell dabei sein werden. Ich glaube nicht. So wie es jetzt bisher ist.
Die sind ja aus dem Parlament geflogen, genau. Muss man jetzt sagen. Gerade sind gerade keine Parlamentspartei.
Genau. Grünen. Und in den TV-Duells dürfen ja nur die Parteien sein, die im Parlament sind. Und die sind ja wirklich maßgeblich für die Wahl. Also für die wird es sehr, sehr schwer. Ich glaube auch, dass es schwer ist, jetzt irgendwie einen Wahlkampf aufzustellen. Ich glaube, dass... ich befürchte, dass Sebastian Kurz es schafft, sich so darzustellen, dass er von dem Ganzen profitieren kann. Wenn man sich jetzt gerade die Umfragewerte anschaut, geht es der ÖVP sehr, sehr gut. Der FPÖ mittelmäßig schlecht. Also man muss sich vorstellen, die FPÖ hat jetzt gerade in Wien neue Plakate angebracht, auf denen steht jetzt erst recht. Und darauf ist Heinz-Christian Strache mit dem EU-Kandidaten Wilimski. Und das sagt schon sehr viel aus, weil anstatt zu sagen, okay, es gibt jemanden in unserer Partei, der hat uns hier gerade in den Abgrund geritten, der vielleicht austreten sollte aus der Partei. Nein, wir geben ihn auf die Plakate und machen eine jetzt erst recht trotz Stimmung. Und die ist sehr gefährlich und die kennen wir auch in Österreich schon.
Woher?
Naja, die gab es in der Geschichte immer wieder. Also die gab es schon nach den Nationalsozialisten, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die zum ersten Mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann das auch als private Geschichte erzählen, dass auch in meiner Familie gab es Nationalsozialisten und bei meinem Opa zum Beispiel war es so, dass der bis zu seinem Tod sozusagen versucht hat, versucht zu verteidigen, wofür er gekämpft hat. Und er konnte bis zum Schluss nicht glauben, dass diese Ideologie nicht nur falsch war, sondern halt auch Menschenleben zerstört hat und an der Ermordung von Millionen von Menschen schuld war. Und das ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich, aber Ich finde, in Österreich diese Jetzt-erst-recht-Stimmung wieder aufzumachen, wärmt genau das auf, anstatt sich Schuld einzugestehen und zu sagen, so, okay, wir haben ein Korruptionsproblem, wir haben hier eine Partei, die Medien zerstören will, wir haben hier eine Partei, die sexistisch und rassistisch ist, sagt man so, jetzt erst recht, kommt zu uns, wir sind immer noch besser als die anderen. So.
Genau, und das wärmt ja auch so ein bisschen dieses Klischee auf, das kam irgendwie von außen. Also damit hat Heinz-Christian Strache seine Rücktrittsrede angefangen. Irgendwie, ja, es gab ja schon Gerüchte, dass von außen, aus dem Ausland gesteuert, irgendwie sowas kommt. Und dann ist es sozusagen wieder die Bösen von draußen gegen uns, gute Österreicher und so. Das ist
ja, und vielleicht war es ja noch ein Deutscher. Das ist ja dieses Zündende bei dieser Böhmermann-Theorie, glaube ich.
Oh Gott, ich, ganz ehrlich, ich hoffe, dass das nicht war.
Es läuft ja immer noch dieser Countdown. Ja. Das können wir jetzt vielleicht auch mal ansprechen, der dann... Wenn der Podcast erscheinen wird, man es wissen.
Genau, Jan Böhmermann hat einen Countdown gestartet irgendwie unter dotheyknowitseurope.eu. Mhm. Und es gibt halt diverse Indizien. Also er wusste definitiv von dem Video.
Ja.
Wann genau, wissen wir nicht. Es gibt so Indizien, die aufgetaucht sind. Zum Beispiel hat er bei einer Preisverleihung der Romi, das ist so der österreichische Fernsehpreis, hinter sich bei seiner Dankesrede eine lettische Fahne gehabt. Und diese Lockvogelfrau, diese Milliardärsnichte, hatte angeblich eine lettische Nationalität und so. Wie gesagt, ich hoffe ehrlich gesagt, er war es nicht, weil es glaube ich halt irgendwie, ich glaube, dass dann der Spin sofort ist so, ah, schaut die Deutschen, schaut der Satiriker, der nimmt sich ein bisschen ernst, der ist ja eh sehr unbeliebt hier, zumindest beim Boulevard, du hast ja angesprochen, dass die Krone zum Beispiel, der Boulevard hier sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das würde der Sache schaden, dann würde man mehr über sozusagen das Zustandekommen des Videos reden, als über das, was inhaltlich da passiert ist.
Ich glaube, man darf da, also das darf auch nicht passieren, dass jetzt Ibiza-Gate zu dieser Diskussion Piefke und Özis wird. Also das darf einfach nicht passieren, weil es geht um ganz was anderes. Und ich glaube, es ist auch, es ist total egal, woher dieses Video kommt. Also es ist da und es ist von öffentlichem Interesse. Ich finde, das ist unbestreitbar. Darum haben es auch die Kollegen und Kolleginnen vom Spiegel und der Süddeutschen veröffentlichen müssen. Und es ist auch, finde ich, überhaupt keine medienethische Diskussion, ob Journalisten und Journalistinnen das jetzt dürfen, weil sie haben das selbst nicht aufgenommen. Sie haben dieses Video bekommen. Es ist von öffentlichem Interesse. Und es ist halt einfach eine Taktik von der FPÖ zu sagen, okay, das ist seit 2 Jahren da, warum erst jetzt? Vielleicht war es ja dann auch noch ein Deutscher, das ist dann noch ein weiteres Spin. Und ich glaube, da darf man es ihnen einfach auch nicht so leicht machen, um das anzunehmen, weil das ist ja genauso wie, wenn man jetzt selbst irgendwie Scheiße baut, wenn es aufkommt, das ist umso beschissener, aber auch wenn es nicht aufkommen würde, hat man es ja trotzdem gemacht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Klar, also aus österreichischer Sicht, so ich als Bürgerin denke mir schon, warum wurde das nicht vor der Nationalratswahl geleakt? Also wir hätten uns einfach, wer weiß, vielleicht wäre es dann auch nicht so groß geworden. Das sind alles so Was-wäre-wenn-Fragen. Aber man fragt sich schon, hätte uns nicht jemand bewahren können von dieser rechtskonservativen Regierung? Aber das sind halt, ja, niemand von uns kann es beantworten, niemand weiß, woher es kommt. Und ich glaube, wir sollten einfach alle dankbar sein, dass es hier ist, dass wir dieses Wissen jetzt haben und dass jetzt niemand mehr bestreiten kann, dass die FPÖ eine korrupte Partei ist.
So, ich finde, wir haben uns eine erste Pause verdient quasi. Wir gehen jetzt also im Prinzip in die Mittagspause. Wir haben vorhin kurz über das Frühstück nur geredet, weil es nicht viel zu reden gab. Aber was ist deine Wahl, wenn du, sagen wir mal, du arbeitest und willst nur zwischendurch schnell irgendwas zu dir nehmen?
Ja, dann gehe ich tatsächlich meistens in den Supermarkt, in die Feinkost und isst einen Kornspitz mit Gouda und Gurkel.
Also ich mache das ungefähr einmal pro Woche ungefähr nur. Ich versuche wenig Fleisch zu essen, aber für mich das Allerbeste ist halt ein Leberkäse. Mhm. Es ist wirklich, also Leberkäse, und ich finde das so wichtig, dass ich das zitieren möchte von der Website des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, noch geleitet von Elisabeth Köstinger, ÖVP. Der Leberkäse ist ein traditionelles Gericht der bayerisch-österreichischen Küche und zählt zu den Brühwurstsorten. Leberkäse ist eine hellrötliche, gewürzte Brätmasse aus fein gehacktem Rind und oder Schweinefleisch. Speck, Wasser, Kartoffelstärke und diversen Gewürzen wie Knoblauch, Pfeffer, Muskatblüte, Piment, Zwiebel und edelsüßem Paprika. Fantastisches.
Wow, das wusste ich alles gar nicht, was da alles drin ist. Ja.
Ich persönlich bin eigentlich so ein, also ich nehme den ganz normalen, es gibt so Pizza-Leberkäse.
Käse-Leberkäse. Isst du keinen Käse-Leberkäse?
Ja, das ist mir manchmal zu brutal. Also das ist Leberkäse
mit Käse drin. Ja, da musst du sie dann noch niederlegen und schlafen.
Genau, das ist nicht so irgendwie die coole Mittagsmahlzeit. Ich mag am liebsten den normalen mit süßem Senf, ehrlich gesagt. Extra-Wurst-Semmel geht natürlich immer. Extra-Wurst ist so eine aufgeschnittene, dünn aufgeschnittene Fleischwurst im Prinzip.
Gibt es das in Deutschland, Extra-Wurst?
Nein.
Okay.
Gibt's nicht. Und all meinen Freunden, wenn die halt herkommen, dann sage ich immer, okay, wir gehen jetzt Extra-Wurst essen. Und dann denken die, okay.
Geil, Billa.
Genau. In den Supermarkt, hä, was soll das? Ja, ich finde das sehr gut. Man geht in den Supermarkt und geht einfach an die Wursttheke und sagt, eine Extra-Wurst-Semmel bitte. Und dann schneiden die einmal so einen Semmel auf und machen mal die Extra-Wurst da rein. Manchmal mit Gurke, wenn man möchte. Also mit so einer Salzgurke. Ja, Gewürzgurke. Genau. Mit so einer Gewürzgurke, genau.
Ja, nicht nur das. Es gibt ja ganz viele. Es gibt jetzt Fleischlaberl, was in Deutschland Buletten nennt.
Oder Frikadellen, je nachdem, wo man...
Genau, es gibt so Kaspress-Semmelknödel. Also es gibt so... Es ist praktisch ein Restaurant im Supermarkt. Also kriegst du kleine Menüs. Und das ist das, was Deutschland vielleicht von Österreich lernen kann.
Und wenn es so an... Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was man so in der Mittagspause zu sich nehmen würde, sondern eher so nach... nachdem man aus dem Club gestolpert kommt und irgendwie noch an den Würstelstand geht.
Ah, Würstelstandel.
Käsekeiner ist natürlich irgendwie der absolute Killer. Mhm. Also ich bin ein großer Käsekeiner-Fan. Man geht also zu diesem Würstelstand und kriegt eine Wurst mit Käse drin, geschmolzenem Käse drin.
Mhm. Ja, also gerade so nach dem Club finde ich es die schlechteste Entscheidung, weil meistens wird einem dann mega schlecht und man kotzt. So. Aber
ich habe nur gute Erfahrungen.
Was man immer essen kann, ist so... Eine große Semmel, also so ein Hotdog praktisch, mit Frankfurter drinnen. Ich weiß nicht, wie das dann in
Frankfurter wäre in Deutschland ein Wiener Würstchen tatsächlich.
Ja. Oh Gott, wie schräg. Und das dann mit Krähen und
Was heißt die, wie schrecklich? Ist doch schön.
Ja, aber wie lustig, dass wir Frankfurter sagen und ihr Wiener Würstchen. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, oder?
Nein.
Und das tatsächlich kann man immer essen. Wieder mal auch nicht schlecht.
Ja gut, also wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe nur gute Erfahrungen mit Käsekreiner nachts am Würstelstand. Wie gesagt, eher so nach 3-4 Bier. Was es hier nicht so gibt, Gutes, finde ich, Döner und Falafel. Mhm. Also da ist Berlin wirklich so, oder auch Deutschland insgesamt, einfach meilenweit vorne.
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut erklären. So ein rassistisches Land wie Österreich fördert nur österreichische Küche. Na, das ist total überspitzt, aber also die Falafel, die man in Kreuzberg isst, wird es in Wien niemals geben.
Aber ist es so, weil sozusagen die, also oft sind es in Berlin ja so Libanesen zum Beispiel, die das hergebracht hat, die nicht so nach Wien gekommen sind, oder?
Ich glaube, dass der Würstelstand so sehr seinen fixen Platz hat und so Fastfood-mäßig einfach anführt. Und dann gibt es, glaube ich, sehr wenig daneben noch. Und ich glaube, man kann das auch erklären, das ist so ähnlich wie dieses Späti-Phänomen. So, es ist sehr streng, die Regelungen, welcher Lokal und vor allem Märkte und Spätis werden ja hier Supermärkte in gewisser Art und Weise offen haben dürfen. Und genauso wäre es mit Falafelständen. Und dass man die halt offen lässt, dann müssten sie, glaube ich, dieselbe, ich weiß nicht, wie das im Detail ist, aber dieselbe Gewerbsberechtigung haben wie ein Würstelstand. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil sonst gäbe es mehr Falafel und Kebabstände und ja, Kebab ist ja auch so ein Ding, was hier immer Kebab heißt und in Deutschland Döner.
Okay, ja, stimmt. Übrigens Spätis, auch daran musste ich mich gewöhnen. Also ich habe ja lange in Berlin gewohnt und dann kommst du hier nach Wien und kriegst
nichts.
Das ist Wahnsinn. Bei uns gibt's, also ich wohne im 20. Bezirk, da gibt es einen, der bis 22 Uhr offen hat.
Und das ist schon so wild.
Ja.
Ja, also diese Spätikultur, ich würde mir so wünschen, dass das nach Wien kommt, einfach, dass man wo am Wochenende Sonntagnachmittag, Sonntagabend wo eine Flasche Wein oder Bier oder Zigaretten kaufen kann, ohne jetzt irgendwie zum U3-Supermarkt fahren zu müssen. Das wäre wunderbar. Vielleicht passt es auch nicht so zur Wiener Kultur.
Ja, mir würde es gut passen. Nicht verhehlen möchte ich an dieser Stelle echt den Umstand, dass wir haben über Fleisch geredet, Leberkäse, Käsekreiner und so weiter. Der österreichische Fleischkonsum ist echt problematisch. Mhm. Also ich habe mir eine Statistik rausgesucht. Die letzten verlässlichen europäischen Vergleichszahlen sind von 2015. Da führt Österreich meilenweit Nummer 1 beim Fleischkonsum mit damals 101,3 Kilo pro Mensch und Jahr. Da sind Veggies, also Vegetarier natürlich auch mit dabei, so verarbeitetes Fleisch, faschiertes und so, also gehacktes, kommt da gar nicht mit rein. 103 Kilo und der zweite ist Portugal mit 82,7 Kilo. Also das ist wirklich meilenweit. Deutschland hat 66 Kilo im Durchschnitt, insgesamt der EU-Durchschnitt 64. Das ist mittlerweile leicht gesunken auf 95 Kilo im Jahr für Österreich. Aber ich habe ein schönes Zitat gefunden. Das Ökosystem würde kippen, wenn alle so viel Fleisch essen wie die Österreicher.
Ja. Es wundert mich leider gar nicht. Ich war selbst 8 Jahre lang Vegetarierin. Und also das war noch in meiner Jugend, wo ich auch noch zu Hause gewohnt habe. Und wir hatten so ganz viele Diskussionen, weil meine Mama dann zum Beispiel begann, Speck zu pürieren in der Suppe oder in der Soße. Und mir dann erklärt hat, das ist eh kein Fleisch, das ist Speck. Und das ist so sehr typisch für Österreichisch. Das steht auch ganz oft so auf vegetarischen Karten oder so. Die Erdäpfelsuppe, in der dann Speckwürfel schwimmen. Also das hat hier ganz lange gedauert, bis man sowas gibt wie vegetarisches Verständnis. Jetzt tasten wir uns, glaube ich, so ein bisschen an das vegane Verständnis. Ich weiß auch nicht, warum das in Österreich so ein Riesenproblem ist, weil ich glaube, Fleisch ist überall zu günstig, auch in Deutschland. Aber vielleicht ja, ist es einfach dieses... Ja, dass dann mehr klar wird, einfach woher dieses Fleisch kommt, das dauert, glaube ich, einfach noch. Gerade am Land. Es gibt am Land diese Haushalte, wo in der Früh irgendwie so das Wurstbrot gegessen wird. Dann wird zu Mittag Schnitzel gegessen oder Schweinsbraten oder faschierte Knödel oder was auch immer. Und dann am Abend gibt es wieder ein Speckbrot oder so. Und es ist so, wenn man das dann irgendwie kritisiert von außen, ist das dann gleich auch so Hassbild, Vegetarier, das wollt ihr mir auch noch wegnehmen. Also ich glaube, das dauert einfach ein bisschen. Es kommt dann, glaube ich, mit bei den Leuten an, wenn sie dann die Cholesterinwerte zurückbekommen und sehen so, scheiße.
Ich glaube auch, dass sozusagen so ein Veggie-Day, das war ja damals für die deutschen Grünen schon katastrophal. Mhm. Ich glaube, hier würde das jeden erledigen, der das auch nur in Ansätzen andenken würde und sagen würde. Eine Frau, die für Kritik an unserem gängigen Ernährungssystem, an unserer Landwirtschaft, an unserer Produktion von Fleisch und sonstigem steht, ist Sarah Wiener. Das ist eine TV-Köchin, ist bekannt geworden durch Fernsehsendungen. Es ist so ein bisschen umstritten, ob sie eigentlich eine Köchin ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, sie sei eine Geschäftsfrau, die sich mit Essbarem beschäftigt, worauf sie den coolen Konter gebracht hat. Naja, von allen Dingen, die ich nicht kann, kann ich kochen halt noch am besten. Jedenfalls tritt sie für die Grünen an, und zwar für die österreichischen Grünen, bei der Europawahl. Sie ist Österreicherin, ist in Halle, Westfalen eigentlich, also in Deutschland geboren, aber ihre Mutter ist Österreicherin und sie hat auch einen österreichischen Pass und lebt aber in Berlin und in der Uckermark. Und ich habe sie begleitet für ntv.de für eine Reportage in Linz und habe damit ihr Wahlkampf gemacht und habe ein längeres Interview mit ihr geführt. Und ich will euch ein paar Teile davon mal ausspielen. Wir haben geredet, am Anfang habe ich ihr übrigens dieselbe Frage gestellt wie dir, was sie nämlich vermisst, wenn sie aus Deutschland kommt und dann sofort essen muss in Österreich. Und dann haben wir so ein bisschen geredet, wie es für sie ist, als quasi halbdeutsche, bisschen Piefke in Österreich Wahlkampf zu machen. Und dann natürlich auch inhaltlich, was möchte sie in Brüssel erreichen. Also hört doch einfach mal rein. Sarah Wiener im Gespräch.
Ich habe gehört, Sie waren jetzt in Deutschland wieder für ein paar Tage und sind dann mit dem Nachtzug hergekommen. Wie war denn das früher, als Sie längere Zeit in Deutschland waren, wieder nach Österreich gekommen sind? Worauf haben Sie sich gefreut, dass es zu essen gibt, was es in Deutschland vielleicht nicht so gibt oder nicht so gut gibt?
Schaumrollen, Mannerschnitten, Bunschkrapferl, die sind mir allerdings heute zu süß, und Maroni-Kipferl. Also bei mir ist es meistens, sind das eben Mehlspeisen, Süßspeisen, die ich besonders liebe. Und Salzstangen mit extra Wurst und Gurkel. Es ist zwar eine gruselige Industriewurst, aber es sind Kindheitserinnerungen.
Wie oft sind Sie bisher bei Ihren Wahlkampfauftritten in Österreich Biefke genannt worden?
Gar nicht. Kein einziges Mal.
Vielleicht die Deutsche oder so?
Also direkt natürlich nicht, aber in den Medien wurde es ab und zu thematisiert, ob ich nicht eine Piefkinesin bin. Journalisten haben mich das öfters gefragt, aber ich selber in Österreich von keinem einzigen, außer heute hat eine Frau gefragt, ob ich nicht glaube, dass ältere Semester mich mehr als Deutsche sehen als als Österreicherin. Aber wie man ja unschwer an meinem Dialekt erkennen kann und auch an meinem Pass, war ich in meiner Wahrnehmung selber immer eine Österreicherin, eine Wienerin, um genau zu sein.
Und sprechen Sie aber trotzdem hier vielleicht österreichischer, als Sie es in Deutschland tun würden?
Wahrscheinlich schon, weil das natürlich, jetzt bin ich schon so viele Wochen hier, das natürlich abfärbt. Wahrscheinlich würde ich in Berlin oder in der Uckermark nicht ganz so österreichisch reden, auch schon allein unbewusst, damit ich mich die anderen besser verstehen.
Gibt es einen Austriazismus, den Sie sich nicht abgewöhnen, obwohl Sie in Deutschland leben?
Ich habe immer probiert, an meinem Dialekt zumindest rudimentär festzuhalten, weil ich finde, das adelt jemanden und zeigt, dass er zu seinen Wurzeln steht. Deswegen, ich war immer ein großer Verfechter von regionalen Dialekten, wobei das natürlich lustig ist, weil ich eine deutsche Mutter habe. Also insofern tatsächlich nicht ein hundertprozentiges Wiener Urgestein bin. Ich habe auch eine tschechische Oma, aber gut, das hat fast jeder Wiener. Und ich habe polnische Vorfahren auch. Also eigentlich bin ich so ein europäisches Kind.
Robin, natürlich muss ich die offensichtliche Frage nochmal stellen. Sie haben kein Parteibuch, Sie haben vorher keine Politik gemacht. Und jetzt auf einmal gleich Europawahlkampf. Warum muss das sein? Warum muss Sarah Wiener jetzt auch noch Politik machen?
Naja, es ist nicht ganz richtig. Ich habe schon lange, lange ernährungspolitisch mich betätigt und Lesungen gehalten, Vorträge gehalten, bin durch Deutschland gefahren, habe Bücher geschrieben und mich gestritten, schon vor Jahren in Talkshows, und habe vor 12 Jahren eine Stiftung gegründet, die Pädagogen weiterbildet, um schon Kindergartenkindern Kochen beizubringen und Geschmacksspiele zu machen, weil ich unsere Ernährung und unsere Ernährungsgewohnheiten für eine Säule unserer Existenz halte, für die erste kulturelle Leistung und für eine Identität stiftend, die sehr viel mit Kommunikation auch unter den Menschen zu tun hat. Insofern ist es nicht ganz richtig, aber es stimmt. Ich habe mich nicht berufspolitisch geäußert und ich habe mich auch nicht weltpolitisch geäußert oder außenpolitisch, weil ich immer gedacht habe, das ist, ich habe mein Gebiet, das ich beackere, und soll mich nicht zerfruseln. Zerfruseln, also zerwurzeln.
Also,
ja, also wie sagt man da, auflösen, ja, vor vielen verschiedenen Themen. Das wäre zu viel gewesen. Warum ich kandidiert habe, ist ganz einfach. Ich bin von den österreichischen Grünen gefragt worden, die ja in der Not sind, die aus dem Parlament geflogen sind und die dringend Schürzenhilfe brauchen hätten können. Und dann war ich und bin auch nicht einverstanden mit dem radikalen Rechtsruck, mit dem Anknabbern von demokratischen Werten, von Vernichtung von Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch von Einschränkung der unabhängigen Justiz in manchen Nachbarländern, sodass ich mir nicht vorwerfen lassen möchte eines Tages, ich habe es zwar kommen sehen, aber dann war mir mein perfekt gebräuntes Schnitzel doch wichtiger als unser aller Überleben, um es mal ein bisschen pointiert zu formulieren.
Also die Grünen hier in Österreich, das muss man Deutschen immer noch mal erklären, die sind aus dem Parlament geflogen bei der letzten Nationalratswahl, obwohl die Hürde nur bei 4% liegt, sind unter 4% gelandet. Ganz im Gegensatz zu den deutschen Grünen, die ja im Aufwind sind. Also sie hätten es sich auch einfacher machen können, wie die deutschen Grünen kandidieren können. Jetzt sind sie hier so eine Art Hoffnungsträgerin. Wie viel Druck verspüren Sie da jetzt?
Das macht ja deswegen auch viel mehr Sinn, den österreichischen Grünen auf die Beine zu helfen. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil hier zum Großteil noch eine Landwirtschaft gemacht wird, mit der ich sehr einverstanden bin und die es zu verteidigen gilt. Hier in Österreich ist einfach die Landwirtschaft viel kleinbäuerlicher. Es gibt viele Bergbauern, es gibt viele Handwerksbetriebe, es gibt viel Individualität in der Region und in den Speisen, die gerade abgeschafft werden sollen. Noch mehr als Deutschland. Ich finde, das ist ein überzeugter Grund. Ich tue nicht so viel Druck spüren, weil das würde mich lähmen. Ich habe mir überlegt ganz am Anfang, oh Gott, also jetzt trete ich vielleicht für die Grünen an und dann tue ich die von 3,6% auf 2% runterjuckeln. Und dann dachte ich mir, na, dann ist auch schon wurscht. Also das Risiko, eine Partei, wenn sie schon rausgeflogen ist, noch mehr zu ruinieren, ist doch geringer als eine Partei, die ganz oben ist, zu dezimieren, würde ich mal sagen.
Grünen einerseits eine wichtige Wahl, Sie haben aber auch gesagt, eine Schicksalswahl. Wahl für Europa. Jetzt ist das was, das hört man öfter, aber ich persönlich, der ich in Österreich lebe, kriege es im Wahlkampf irgendwie nicht so mit. Man hat so das Gefühl, da geht es gar nicht so viel um die großen Fragen, um die ganz großen Visionen, sondern eher um Innenpolitik, viel um, ja, auch so ein bisschen, wie soll man das sagen, Profilierung, gar nicht mal um Thematik. Wie haben Sie so den Eindruck aus Ihrem Wahlkampf, wie ist es für die Leute, die Sie auf der Straße treffen, teilen die dieses Gefühl von Schicksalswahl und wir müssen jetzt was
tun? Ja, eine aufgeklärte Schicht, ja, die sich auch politisch interessiert, die sieht das ähnlich wie ich, stelle ich fest. Ich spreche mich auch an und sagen, das ist ein Wahnsinn und natürlich gehe ich zur Wahl und das muss es sein. Aber offensichtlich treffe ich dann immer nur die 50% oder die 45, die eh zur Wahl gehen und nicht die anderen 50%. Wobei, wenn ich die frage, würde keiner sagen, nein, ich gehe nicht zur Wahl. Also das stimmt meistens. Nicht nur hier in Österreich werden eigentlich der EU-Wahl missbraucht als innenpolitische Abrechnung. Viele Leute denken tatsächlich, österreichische EU-Parlamentarier werden nach Brüssel geschickt, um dort Österreich zu vertreten, um dann österreichische Klein-Klein-Politik zu machen und verstehen nicht, dass alles, was für Europa gut ist, wenn es wirklich gut ist, für die Menschen, die in Europa leben, ist natürlich dann am Ende auch gut für die Österreicher. Weil wir sind ein Kontinent und sind den gleichen Pflichten, Schrecknissen und Freuden unterworfen.
Jetzt ist das, was sozusagen innenpolitisch das große Thema ist, sind Schnitzel und Pommes. Auf einmal hier in Österreich ein Wahlkampf geworden, zur Erklärung nur, Sebastian Kurz hat eingegriffen in den Wahlkampf, er ist ja nicht Spitzenkandidat, aber eben Kanzler, und hat gesagt, wir müssen Europa schlanker machen, hat also dieses Bild vom Bürokratiemonster, ja, Brüssel mit Schnitzel und Pommes irgendwie rüberzubringen. Ist das so ein bisschen Ihr Thema? Schnitzel und Pommes, wie stehen Sie zu diesem, ist das wirklich so, dass Regulierungswahn?
Aber das ist man kann ja halten von ihm, was man will, und es gibt sicher auch gute Sachen, die er gemacht hat, und offensichtlich ist ja der Großteil der Bevölkerung sehr einverstanden mit ihm. Nur das ist wirklich populistischer Mist, weil Schnitzel, es gibt gar keine Verordnung, die Schnitzel in der Fritteuse sozusagen reglementieren würde. Das kann man loswerden. Da ist eine Ente aufgesessen, die man am 1. April vor 2 Jahren durch die Medien gejuckelt hat. Und das Zweite ist, dass die Pommes-Verordnung ja dazu da ist, das Acrylamid, also einen krebserregenden Stoff, in Grenzen zu halten, um EU-Bürger zu schützen präventiv und in der Vorsorge vor Krebs. Und da kann man jetzt sagen, das brauche ich nicht, aber in einem Riesenkontinent, wo es so viele unterschiedliche nationale Gesetze gibt, ist es natürlich doch sinnvoll, wenn wir aus einem Mund mit Gesundheitsvorsorgen und Lebensmittelsicherheit reden, wenn wir im Binnenmarkt handeln wollen. Also, dass das ein Bundeskanzler, ein Regierender so sagt, ohne sich zu korrigieren, aus purem Populismus, um dann, muss man schon sagen, einfache Ressentiments zu bedienen gegen die EU, ist wirklich, sagen wir mal gelinde, ein bisschen daneben. Das muss man einfach so sagen, intellektuell und wissensmäßig auch. Ich bin aber nicht jemand, der sagt, in der EU ist alles super und das soll so bleiben, weil da muss man ganz viel ändern. Und ja, es gibt auch Verordnungen, die, finde ich, also zumindest klarifiziert gehören, weil wir ein Ungleichgewicht haben, zum Beispiel gerade in der Landwirtschaft und bei Handwerksbetrieben und Kleinstbetrieben, von Vorschriften, von Selbstkontrolle und von Hygienevorschriften, die ein Irrsinn sind für jemanden, der vielleicht nur 500 Gläser Marmelade in seinem Bauernhof herstellt oder in der Woche ein Schweindl schlachtet und die Wurst daraus macht. Da gelten dann die gleichen Bedingungen, als würdest du bis zu 1000 Schweine schlachten und musst für einen Veterinär einen eigenen Umkleideraum haben und eine eigene Toilette. Also ich meine, das ist ja unsinnig.
Also Sie sind auf Listenplatz 2, wir haben gerade darüber geredet, so wie es rechnerisch ungefähr aussehen muss, es wird knapp. Und aber mal angenommen, Sie kriegen diesen zweiten Platz. Sie gehen dann schon nach Brüssel und machen das 5 Jahre lang?
Na klar, das ist doch das Ziel und der erklärte Wille und überhaupt der Grund gewesen, anzutreten. Das ist
Ich bin.
Wissen Sie, worauf Sie sich da eingelassen haben? Weil Sie sind ja nur ein Quereinsteiger. Sie
ja. sagen es immer. Nein, natürlich weiß ich das nicht wirklich, weil ich bin ja noch nicht in Brüssel. Aber das ist auch völlig, das spielt keine Rolle, weil ich finde, dass die Probleme und die Verpflichtungen und die Möglichkeiten, etwas verändern zu wollen und zu können, so stark sind, dass ich mich der Sache, mein Leben der Sache unterwerfe sozusagen. Und da kann ich also bei Quereinsteigertum sich durchbeißen und ehrgeizig zu sein und am Ball zu bleiben, da kann ich wieder mitreden. Da hilft mir es dann, dass ich nicht mehr 20 bin, schon ein bisschen älter.
Letzte Frage. Jetzt mal Best-Case-Szenario gedacht, also es reicht für den zweiten, meinetwegen auch für den dritten, vierten
Wurscht. Yes, vier, wir wollen vier.
Sie sind dann 5 Jahre in Brüssel, was wäre so Ihr Traum, was möchten Sie da erreichen?
Das, was ich erreichen möchte, das wird sich in der nächsten Legislaturperiode rechnerisch nicht ausgehen, ja? Nämlich die komplette Landwirtschaft völlig vom Kopf auf Fuß zu stellen, zu reformieren in eine nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Handwerksbetrieben und regionalen, dezentralen Betrieben, Mikrofarming und so weiter. Aber man könnte vielleicht schon den Weg dazu anlegen und vorbereiten. Und man könnte vor allen Dingen erstmal das Schlimmste verhindern, was manchmal auch schon ehrenwert ist. Das fängt an bei einer Transparenz in der Politik. Ich möchte gern Lobbyisten benennen können und wissen, welche Politiker sich mit wem treffen. Und ich möchte aber auch eine Transparenz in der Nahrungsmittelherstellung und in der Gastronomie, genauso wie in den Schulen oder in den Krankenhäusern. Es ist ja Wahnsinn, dass gerade die Schwächsten und Ärmsten dann den größten Mist zu essen kriegen. Aber das sind natürlich naive, nette Ideen einer Quereinsteigerin, die glaubt, dass Menschen immer ehrenwert und nach persönlichen, ethischen Werten handeln, die sie da von sich gegeben haben.
Kann aber auch sein, dass die Zeit für das gekommen ist. Ne? Ich meine, man sieht ja eine Debatte jetzt über Enteignung in Deutschland zum Beispiel, Kevin Kühnert, wo viele sagen, das ist ein Fantast oder irgendwie so. Aber viele Leute finden es auch gar nicht so blöd und gar nicht so unsympathisch, glaube ich, wenn Leute wieder ein bisschen größer denken.
Ich bin Berlinerin und ich muss sagen, ich kann ihn gut verstehen. Ja? Das ist, ich glaube, es wird nur gehen, eine radikale Änderung wird nur mit der Gesellschaft gehen, mit einer Graswurzelbewegung. Das war ja immer so, ob das beim Frauenwahlrecht war oder bei irgendwas. Ohne Druck geht nichts. Aber ich lasse mich gern zum Sprachrohr machen für eine Bewegung, die sagt, so, es reicht, wir haben es satt.
Corina, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch noch viel Glück in den letzten paar Tagen.
Ja, vielen Dank.
So, das war Sarah Wiener im Gespräch und wir haben am Anfang gleich gehört, sie liebt vor allen Dingen die österreichischen Mehlspeisen. Wie geht's denn dir da?
Oh, ja, allein, dass wir dafür dieses Wort Mehlspeisen haben, also ich weiß nicht, wie sehr das in Deutschland benutzt wird.
Null.
Wir haben da letztens eine Umfrage in der Redaktion gemacht, wer kennt Mehlspeisen, wer nicht. Also wir sind zwei Österreicher, Österreicherinnen in der Redaktion und 20 Deutsche und 5 kannten es. Aber wir wissen halt nicht, ob das nicht unser Einfluss ist, irgendwie hier in den letzten Jahren. Darum bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Also ja, klar, Mehlspeisen, wenn Österreich was kann, dann das. Also so eine richtige Sachertorte oder so ein richtig guter, warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce, das ist, finde ich, unbestreitbar. Ich war auch, das ist vielleicht eine lustige Geschichte, ich war im März in Israel, in Jerusalem. Und dort gibt es hier das österreichische Hospiz und wir haben uns dann echt überlegt, gehen wir da jetzt hin, also gehen wir jetzt wirklich dorthin sozusagen, wo es genau das gibt, was es in Österreich gibt. Und dann haben wir uns entschieden, dieses Hospiz zu besuchen, weil es tatsächlich eine der schönsten Terrassen in Jerusalem hat und man über die ganze Stadt sieht. Und die Nonnen laufen dort herum und erzählen dir was von ihrem Alltag dort. Und es gibt eben auch ein Kaffeehaus dort mit Mandelkaffee und Apfelstrudel mit Vanillesauce und Sachertorte. Und wir sind dann zwischen all den Touristen und Touristinnen gesessen und haben diesen Apfelstrudel gegessen. Und da wurde mir dann klar, so sehr liebe ich es tatsächlich, dass ich sogar diesen touristischen Scheiß dann eigentlich mache in anderen Ländern, wo man sich eigentlich denkt, warum fahre ich woanders hin, um dann genau das zu essen, weil es einfach gut ist. Also.
Ja, das stimmt, es ist einfach gut. Es gibt also eine lange Liste an Sachen, die ihr mal probieren solltet, wenn ihr in Österreich seid. Ich persönlich liebe Marillenknödel. Ja, fantastisch. Dann zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe früher immer gesagt, Pallat Schinken. Also ich dachte halt tatsächlich, das hat was mit Schinken zu tun. Also blöder Deutscher halt, ne? Aber nein, es heißt Pallat Schinke. Viele dieser Speisen sind eben böhmisch, also sozusagen so ein Erbe des K&K-Reiches, auf das viele stolz sind, die sonst so vor Überfremdung waren und sagen irgendwie, wir sollten uns nicht zu viel anderen Kultureinflüssen hingeben. Leute wie zum Beispiel Heinz-Christian Strache, der ja Vorfahren auch aus Böhmen hat tatsächlich, oder auch so ein Typ wie Harald Wilimski, klingt ja jetzt auch nicht gerade wie so ein toll germanischer Name. Dieser Harald Wilimski ist EU-Spitzenkandidat der FPÖ. Damit will ich überleiten zum Europawahlkampf. Jetzt tun wir mal so, als wäre Ibiza nie gewesen. Tun wir mal so, als hätten die beherzigt. What happens in Ibiza stays in Ibiza. Was war das so bisher? Oh, wir kriegen noch etwas zu trinken.
Dankeschön.
Danke. Ich muss übrigens nebenbei einräumen, wir sind nicht in einem österreichischen Lokal, das ist sich heute irgendwie nicht ausgegangen. Ich wollte so gerne in einem österreichischen Lokal Schnitzel essen. Ja, wir sind jetzt tatsächlich in einem orientalischen Lokal gelandet, aber...
Umso besser.
Umso besser, genau. Was war das bisher aus deiner Sicht für ein EU-Wahlkampf? War das wirklich so dieser Schicksalswahlkampf, als der so hoch stilisiert wurde?
Also ich finde tatsächlich nicht... dafür, dass EU-Wahlkampf war und dass es eigentlich mitunter eine der wichtigsten Wahlen ist, die wir haben, wenn man sie ehrlich ist, eigentlich viel wichtiger als zum Beispiel jetzt der nationale Wahlkampf in Österreich, ist ja die EU-Wahl viel wichtiger. Dafür finde ich, war es eigentlich relativ ruhig. Es hat sich das abgezeichnet, was sich in Österreich eh schon länger abgezeichnet hat, dass die FPÖ relativ gemäßigt war und dazwischen halt immer wieder ihre Ausrutscher hatte, auch mit Wilimski, eben wir haben es vorhin schon angesprochen, bei Armin Wolf, wo er on air mit Folgen angedroht hat. Ansonsten haben die, glaube ich, die Roten, also die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen einen ganz guten Wahlkampf gemacht. Die Grünen versuchen, die Grünen zu retten, wie man sie retten kann in Österreich. Am interessantesten, finde ich, tatsächlich waren die Neos, die mit Claudia Gamon wenigstens als eine Partei eine Frau aufgestellt haben. Man kann jetzt, finde ich, zu den Neos und zu ihrer Politik stehen, wie man will, aber es ist, finde ich, einfach super wichtig, dass da auch mal eine junge Frau dabei ist. Wenn man sich die Bilder anschaut, sie steht zwischen lauter Männern im Wahlkampf in den TV-Duellen. Und das ist schon sehr bezeichnend. Also
ganz kurz zur Erläuterung nur, die Neos sind im Prinzip, nicht die FDP Österreichs, es sind Liberale, aber eine liberale Abspaltung von der ÖVP. Also weniger Bürgerrechte, mehr wirklich wirtschaftsliberale.
Man kann es schon gut mit der FDP vergleichen.
Okay.
Finde ich. Also sie haben sich teilweise anders positioniert, zum Beispiel mit diesem großen Fail von der FDP mit Mondays for Economy. Da haben die Neos ganz klar gesagt, das ist ein Bullshit, also Klimagerechtigkeit ist auch für uns mitunter eines der wichtigsten Dinge. Aber abgesehen davon, finde ich, sind sie sich schon sehr, sehr ähnlich.
Und der bisher größte Aufreger, ich habe mit Sarah Wiener im Interview kurz darüber geredet, war eben die Einmischung von Sebastian Kurz. Also der ist natürlich nicht EU-Spitzenkandidat, sondern das ist eigentlich Ottmar Karas zusammen mit Caroline Edtstadler. Und
genau, die ÖVP gibt es auch noch, habe ich vergessen zu erwähnen.
Die ÖVP ja interessanterweise, das muss man wirklich auch vorher dazu sagen, traditionell die Europapartei, das ist die Partei, die wirklich dafür geworben hat, dass Österreich dann 1994 oder 95, korrigiere mich, in die EU eingetreten ist per Referendum, also das wurde abgestimmt, es gab eine Volksabstimmung und die ÖVP ist dafür gelaufen und die ist also die Pro-Europa-Partei eigentlich in Österreich. So, und jetzt stellt sich Kurz hin und sagt was? Wir haben eine Regulierungswut in Brüssel, die Leute werden bevormundet und illustriert hat er das mit der angeblichen Schnitzel- und Pommesverordnung. Also die Leute wollen irgendwie nicht gesagt kriegen, wie sie ihr Schnitzel und ihre Pommes zu essen haben. Mhm. So, was ist denn jetzt das bitte für ein Einwand gewesen?
Also es ist schon mal eigentlich interessant, dass Ottmar Karas da mitgespielt hat, weil wenn man sich anschaut, Ottmar Karas ist jetzt nicht so einer der Follower von Sebastian Kurz, so im klassischen Sinn. Der wird sich, glaube ich, auch selbst nicht unbedingt als Türkis beschreiben, sondern eher als tiefschwarz und pro EU. Und ich glaube, so was mit Schnitzel und Co. da irgendwie versucht wird, ist halt dieser Spagat zwischen, okay, wir sind die ÖVP, die christliche Volkspartei, die, wie du eben sagst, maßgeblich war, dass dieses Land überhaupt in der EU ist. Wir wissen auch aus wirtschaftlicher Sicht, wie sehr wir von der EU profitieren und wie wichtig das für so ein kleines Land ist. Gleichzeitig bedienen wir aber auch seit einigen Jahren rechts. Und da spießen sich halt, glaube ich, zwei Ansichten und auch zum Teil zwei Wähler- und Wählerinnengruppen, weil sie streiten, also zumindest sie haben sich da eigentlich ja mit der FPÖ um ihr Klientel gestritten. Und da kann die ÖVP als rechtskonservative Partei nicht mit einem Pro-EU-Wahlkampf einsteigen, weil es würde einfach keinen Sinn machen, weil eins ihrer Feindbilder damit wegbricht. Und dann hätten sie ja sozusagen nur noch Menschen mit Migrationsbiografie. Und das ist, glaube ich, das, was sie versucht haben. Und das spiegelt auch ein bisschen diese Zerrissenheit der ÖVP wider. Und das ist auch ganz interessant, also wenn man in Österreich, zum Beispiel wenn man in Oberösterreich Interviews macht mit ÖVP-Politikern, dann sagen die ganz oft, ich bin nicht türkis, ich bin schwarz. Und das finde ich schon sehr bezeichnend.
Türkis, nur ganz kurz zur Erläuterung, wer es nicht weiß, also Türkis ist sozusagen die neue Volkspartei, die Sebastian Kurz ausgerufen hat, und der hat sozusagen das ist eigentlich traditionell farblich die schwarze ÖVP und er hat sie sozusagen die neue Volkspartei Türkis gelabelt.
Und eben für viele Vertreter und Vertreterinnen gibt es diese ÖVP in ihren Augen noch, die an sowas wie sie halt nennen, christliche Werte gebunden ist, also einfach halt menschliche Werte, moralische Werte würde ich es jetzt nennen. Und da, das meinen sie dann eben, wenn sie sagen, sie sind nicht türkis. Also sie wollen nicht Teil dieser Koalition, die es jetzt nicht mehr gibt, sein. Gutes Beispiel ist zum Beispiel die Initiative in Oberösterreich, Ausbildung statt Abschiebung, wo sich ganz viele ÖVP-Funktionäre auf die Seite von einem grünen Politiker Rudi Anschober gestellt haben und sagen so, okay, wir sind zwar Teil der ÖVP, aber es ist einfach Blödsinn, was da gemacht wird, weil wir haben so einen Mangel an Fachkräften, wir haben so viele Geflüchtete jetzt in Ausbildungsplätzen, in Lehren, das wäre einfach ein Blödsinn. Und das ist, finde ich, auch so charakteristisch, war das ein Beispiel, was, glaube ich, ganz selten passiert, dass der Kapitalismus besiegt wird vom Rassismus. Dass selbst Menschen, die Österreich am Ende des Tages sogar scheiß Geld bringen würden, abgeschoben werden sollen, ist einfach nur Rassismus. Und da ist man sogar über die wirtschaftliche Argumentation gegangen und da knackt es dann sogar in der ÖVP. Da gibt es dann viele, die sagen, wenn am Ende die Zahlen nicht stimmen und wir sozusagen den Arbeitsmarkt in Österreich riskieren, das tauschen wir dann doch nicht ein für die Fremdenfeindlichkeit. Oder Rassismus besser ausgedrückt. Und das, glaube ich, ist ein sehr interessantes Beispiel. Und das, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem beim EU-Wahlkampf der ÖVP gewesen, dass sie halt da versuchen, so beides ein bisschen zu bedienen, aber dann doch eher wieder nach rechts gehen.
Du nennst das Problem, andere nennen es Erfolgsmodell. Also das ist ja im Prinzip das, was Sebastian Kurz 2017 schon gemacht hat, ne? Also dieses Kopieren letztlich von FPÖ-Inhalten und einfach nur ein bisschen sanfter, ein bisschen eloquenter verpacken und dann passt es schon. Ich habe zu dieser Strategie, die mir, also wir reden ja in dem ganzen Podcast, mir fällt das schon auf, sehr, sehr subjektiv. Also es ist natürlich gerade jetzt echt eine Phase in Österreich, wo man ich persönlich einfach, ich bin aufgeregt und mir fällt es schwer, sozusagen alles objektiv zu sehen, aber ich versuche es natürlich, aber ich habe schon gemerkt, im Podcast gelingt es uns jetzt nicht immer. Ich habe mal einen Einspieler ausgewählt, der illustrieren soll und für mich wirklich offen zeigt, was Sebastian Kurz' Strategie ist. Und die Strategie ist einfach, ich kopiere inhaltlich das, was die FPÖ macht, also auch rassistische Politik, wie du gesagt hast, aber ich nenne es halt anders, ich verkaufe es besser, ich bin euer lieber, netter Schwiegersohn-Dude und irgendwie habt mich lieb. Das Setting ist folgendes, er ist Ende April in der ZIP 2, nennt sich das hier, Zeit im Bild 2, bei Armin Wolf, dem vorhin schon besprochenen Klaus Kleber Österreichs. Und sie sprechen über ein paar Sachen und es geht in dem konkreten Fall darum, dass Heinz-Christian Schache das Wort Bevölkerungsaustausch benutzt hat, was ja sozusagen klarer rechtsradikaler Sprech ist. Und Sebastian Kurz erklärt Armin Wolf, dass er das nicht benutzen würde. Er würde nicht von Bevölkerungsaustausch sprechen, weil das ja sachlich unrichtig sei. Und dann sagt er Folgendes.
Lassen Sie mich ganz kurz ausreden. Wir sind im Wahlkampf. Das heißt, ich lade Sie, aber auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wer eine Partei wählen möchte, die dieses Wort nicht verwendet und gleichzeitig entschlossen gegen illegale Migration ankommt, kann gern die Volkspartei wählen.
Ich finde, er sagt da sehr offen, wer die gleiche Politik will wie die FPÖ, nur anders gelabelt, der kann halt uns wählen. Und das finde ich, wie sagt alles über die ÖVP im Moment, oder zumindest über die Türkise, wie du gesagt hast, ÖVP im Moment. Wir sind jetzt bei Schnitzel und Pommes gewesen, bei der Regulierungswut, bei der angeblichen, bei dem, was also die ÖVP versucht, irgendwie zweigleisig zu fahren. Wir sind bei Schnitzel und Pommes aber auch endlich beim Hauptgericht des Tages. Egal, wann man es einnimmt, du sagst irgendwie, mittags ist eher Hauptgerichtszeit, bei uns ist es eher abends, wenn man Hauptgerichtszeit einnimmt. Also, erste Frage. Wiener Schnitzel, Kalb oder Schwein?
Ah, ich werde mir so viele Feinde machen, aber immer Schwein. Es ist für mich das Schwein.
Warum?
Ich verbinde einfach mit Kindheitserinnerungen das panierte Schwein und das Kalb ist extrem lecker, auf jeden Fall. Aber es sind einfach die Erinnerungen, die da, glaube ich, geweckt werden. Und um nichts anderes geht's.
Warte mal kurz, du sagst wirklich lecker.
Ja.
Was ist mit dir?
Ich bin schon so assimiliert.
Ist das nicht so, dass das man dich, dich so mit Heugabeln aus dem Dorf treibt?
Das müssen wir rausschneiden, das darf niemand hören.
Ich glaube, dass man dich aus deinem Dorf treibt, ja, mit so Fackeln und
lecker ist ja so ein Wort, ja.
So. Ja.
Da eskaliert es ja regelmäßig auch in österreichischen Medien, wenn das irgendwer schreibt.
Ja, ich darf das auch nicht. Also wenn ich das am Tisch sage bei uns, dann mein Schwiegervater ist und sofort so. Schluss.
No way, okay. Ja. Es ist köstlich.
Okay, aber also original sozusagen Wiener Schnitzel vom Kalb, sonst heißt es halt Wiener Schnitzel vom Schwein.
Ja.
Ehrlich gesagt, also ich schmecke den Unterschied kaum, ehrlich gesagt. Also, ja.
Noch schlimmer. Ich habe wenigstens eine Kindheitserinnerung zum Schwein.
Hot take. Ich habe es wirklich mal relativ kurz hintereinander gegessen und so. Und ich dachte mir, also für mich ist der Unterschied so nicht spürbar.
Es ist halt paniert.
Ja, also. Das panierte Schnitzel ist meistens gut. Was isst du am liebsten dazu?
Also unbedingt Preiselbeermarmelade. Und dann am besten Reis und Kartoffel.
Reis und Kartoffel? Okay, das ist weird. Warum?
Weil, das ist, glaube ich, auch so ein Kindheitsding. Bei uns hat es immer extrem viel Beilagen gegeben. Also es ist so eine Angst, glaube ich, von meinen Eltern, dass es immer zu wenig zu essen geben könnte. Und dann gibt es doppelte Beilagen. Und man gewöhnt sich halt relativ schnell dran. Also wenn man Reis und Kartoffel haben kann.
Und haust du dir das dann auch so trocken rein, wie das hier in Österreich so...
Ja, also meinst du es mit Soße oder so?
Ja.
Nee, also nichts kommt da drauf, außer Preiselbeermarmelade und Zitrone.
Ja, also das ist tatsächlich für mich der größte Unterschied sozusagen, an den ich mich gewöhnen musste, deutsche, österreichische Küche oder vor allen Dingen norddeutsche Küche, die ich gewöhnt bin. Es gibt hier keine Soße. Es wird alles komplett, wie man bei uns sagt, dröch gegessen, völlig trocken.
Aber was willst du für Soße auf das Schnitzel drauf da?
Ich sage nicht, dass es sozusagen besser wäre. Ich sage nur, dass ich es gewöhnt bin. Also mein Bruder zum Beispiel, als der mich letzten Sommer besuchen war, der hat halt versucht, das Wiener Schnitzel mit irgendeiner Soße zu bestellen, bis ich ihm gesagt habe und dem Kellner gesagt habe, so, nee, passt schon. So. Ich bin es einfach gewöhnt. Und das ist auch so ein Running Gag einfach auch in meiner österreichischen Familie sozusagen. Ah, der Deutsche kommt, der will Soße haben und so. Und das Geile ist, wenn mein Schwiegervater zum Beispiel mir Soße kredenzen will, dann macht er einfach so ganz viel Fett. So. Also das ist halt irgendwie so, es ist dann ähnlich, also es ist schon feucht quasi, aber es ist jetzt keine Soße.
Wobei wir viel Soße haben bei Wild und so. Also das ist ja schon auch so was Österreichisches, kriegst du dann dieses extra Gefäß, ich weiß nicht wie das heißt, wo im Grunde ja nur Fett drin ist, was mit den Knochen gekocht wurde, was sich dann alle drüber leert. So. Also es gibt schon Soße, aber halt nicht, wenn es eh schon paniert ist, weil du hast ja eh die Panier.
Ja, man hat ja eh die saftige Panade und dann braucht man schon keine. Ich werde es nicht verstehen, es ist trotzdem super, gerade wenn man Zitrone drüber macht und so, es passt schon. Was ist eigentlich so die Spezialität in deiner Heimat, wo du herkommst?
Schwierig. Also bei mir in Oberösterreich gibt es sehr viel Wild. Also es gibt dann auch eben, wenn die Saison ist, dann gibt es die ganzen Wildnächte in den Restaurants und du kriegst dann wirklich Fasan, Reh, Hasen. Tierschützer werden alle kommen, wie Steining. Das ist natürlich eine Spezialität am Land und also vielleicht klingt das in diesem Podcast nicht so, aber ich versuche auch sehr wenig Fleisch zu essen, aber wenn dann zum Beispiel mein Nachbar kommt und den Hasen bringt, den er geschossen hat am Nachmittag, dann ist es für mich der einzige Weg eigentlich, um Fleisch essen zu können, der Sinn macht. Weil, also was gibt es Besseres? Das war ein glücklicher Hase, der da in Oberösterreich herumgehüpft ist, der bis zur letzten Sekunde das beste Leben gehabt hat und wo man ja weiß, okay, es braucht ja auch Jäger und Jägerinnen, um dieses Thema jetzt aufzumachen. Und auch für die Vegetarier unter uns, es gibt in Oberösterreich sehr, sehr gute Käsenockerl, die man dann natürlich auch selbst macht, also nicht fertig, mit Zwiebel und geilem Käse und dazu Blattsalat. Und da kann eigentlich jedes Wild baden gehen. Also
Nockerl, musst du mal erklären, ist wie so Spätzle, oder?
Ja, es ist wie Spätzle im Grunde. Man macht es natürlich selbst in dieser Reibe. Es ist gar nicht so leicht, wenn man das schon öfters sagt, die kann es immer noch nicht. Und dann gibt man sie mit Zwiebel gemeinsam in der Pfanne und gibt ganz viel Käse drauf und würzt. Und eigentlich ist es leicht, man muss nur mal schaffen, diesen Teig eben von diesen Spätzle zu machen.
Hm. Man haut das dann so runter, ne? Man hat so irgendwie so ein
genau.
Brett.
Genau, also man hat das so eine Reibe und da reibt man das dann so runter.
Und sag mal, dein Lieblingsessen, was würdest du sagen, dein absolutes österreichisches Lieblingsessen?
Es ist einfach Schnitzel. Es ist basic bitch as hell, aber es ist Schnitzel. Es gibt für mich nichts, was tatsächlich drüber geht. Also ich kann mir 100-mal einreden. Natürlich versuche ich wenig Fleisch zu essen. Das ist circa ernährungstechnisch das Schlechteste ist, weil Fleisch, Panier und Beilagen, die einfach pure Kohlenhydrate sind. Aber es macht mich, glaube ich, wirklich nicht so glücklich wie Schnitzel.
Bei mir ist es eventuell, also Schnitzel eh, klar, ist eine sichere Bank. Ich finde steirisches Backhändel.
Backhändel, ja.
Also das sind so ist wie so eine Art Hühnerbrust, die man mit so mega Panade, also wirklich im Sinne von fingerdicke Panade, dann isst. Das ist schon stark. Dazu so ein Erdäpfelsalat, also Kartoffelsalat, mit so steirischem Kürbiskernöl.
Also ein Backhändelsalat, ein klassischer.
Ja, genau, so ein Backhändel. Da, also das kann auch schon sehr, 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 sehr gut sein. Also das rate ich auch wirklich jedem. Ich habe jetzt echt Hunger. Eva, ich bedanke mich. Es steht noch aus, sozusagen der Werbeblock für dich. Natürlich. Du bist auf Twitter unterwegs, @EvaReisinger. Du bist auf Instagram unterwegs, EvaReisinger_, glaube ich.
Sehr kreativ alles, ja.
Und du schreibst einen Newsletter alle 2 Wochen, glaube ich.
Genau, also alle 2 Wochen, vielleicht dann jetzt auch öfter, nachdem in Österreich so viel passiert. Und da könnt ihr euch alle auf z/newsletter anmelden und da schreibe ich euch alle 2 Wochen, was in Österreich geht. Und ja, es gibt diese Serie und ich glaube, es wird nicht langweilig werden mit Österreich.
Also ze.tt geschrieben, genau. Ich habe, vielleicht wissen das einige auch, mal Newsletter angefangen, habe das jetzt vernachlässigt, weil ich ein bisschen größeres Projekt hatte. Ich habe ein Buch geschrieben und bin aber jetzt wieder raus. Es kann sein, dass dieser Newsletter wieder belebt wird. Das ist gar kein Konkurrenzprodukt sozusagen, weil es ein anderer Ansatz ist. Also ihr könnt ruhig beide, ihr sollt ruhig beide.
Ihr auch sollt noch, beide
ihr sollt
lesen
beide
und
lesen,
folgen.
Abonnieren, auch noch den von der SZ, der ist auch schön.
Auf jeden Fall, der ist auch super.
Ja, lest so viel über Österreich, wie ihr könnt und mögt.
Und auch Zeit Österreich.
Und auch Zeit Österreich, genau, alles. Lest alles. Ja, und dann bleibt mir nur noch dir herzlich zu danken. Vielen Dank für deine Zeit und euch alles Gute. Tschüss, Baba.
Schön war's. Pussy Baba.